Predigtext steht im Propheten Jesaja, Kapitel 47. Ich lese die Verse auszugsweise, die Verse 5 bis 13 und Kapitel 49, die Verse 1 bis 6. Insbesondere der erste Teil dieses Textes steht in einem bestimmten geschichtlichen Zusammenhang und den möchte ich vorher schildern, damit Sie im Hören sich besser vorstellen können, worum es hier geht. Was Jesaja sagt, bezieht sich auf jene Zeit, in der Jerusalem zerstört worden war durch die Weltmacht Babylon, der Tempel in Trümmern lag und der größte Teil des Volkes, insbesondere die oberen und mittleren Volksschichten, in einer Art Verbannung nach Babylon mitgenommen worden sind von den Siegern. Es ist dies eine der ersten großen bekannten Deportationen von einem Volk in der Menschheitsgeschichte. Babylon war eine Weltmacht, war das Zentrum militärischer Macht von Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und einer starken Religiosität. Das Volk Israel war erbarmungslos in den Händen dieser fremden Macht gefangen. Und nun hören wir, was Jesaja diesem großen, mächtigen gegenüber zu sagen hat. Setze dich schweigend hin, geh in die Finsternis, Tochter der Chaldäer. In Zukunft nennt man dich nicht mehr Herrin der Reiche. Ich war erzürnt auf mein Volk. Entweite mein Erbe, spricht der Herr. Gab sie in deine Hand. Du hast ihnen kein Erbarmen bewiesen. Hast auch dem Greis aufgelegt dein schweres Joch. Du sprachst, ewig werde ich bleiben, Herrin für immer. Nicht nahmst du dir dies zu Herzen, dachtest nicht an den Ausgang. Deine Weisheit und Wissenschaft, die hat dich verführt. Dass du in deinem Herzen sprachst, ich und niemand sonst. Aber Unheil wird über dich kommen. Du weißt es nicht zu bannen. Verderben wird dich überfallen. Du kannst es nicht wenden. Verwüstung wird über dich kommen, urplötzlich, ehe du's ahnst. Tritt doch her mit deiner Beschwörung, mit all deiner Zauberei, womit du dich abgemüht seit deiner Jugend. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht jagst du Schrecken ein. Du hast dich abgequält mit all deinen Ratgebern, dich müde gemacht mit deinen Plänen. Sie mögen herzutreten. Es mögen dir helfen, die den Himmel einteilen, nach den Sternen schauen und Neumond um Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Siehe, sie sind wie Stoppeln, das Feuer verbrennt sie. Sie retten ihr Leben nicht aus der Gewalt der Flammen. Es ist keine Kohle, um sich zu wärmen, kein Feuer davor zu sitzen. So geht dir's mit deinen Zauberern, um die du dich mühtest seit deiner Jugend. Ein jeder taumelt nach einer Seite, keiner, der dich rettet. Und nun ein Wort des Propheten über sich selbst. Höret auf mich, ihr Gestade, und merket auf, ihr Völker, von fern her. Von Geburt an hat mich der Herr berufen, meinen Namen genannt vom Mutterschoß an. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, barg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum glatten Pfeil, versteckte mich in seinem Köcher und sprach zu mir: Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrliche. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und doch, mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun aber spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet, um Jakob zu ihm zurückzubringen und Israel zu ihm zu sammeln. Ja, ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ward meine Stärke. Er spricht, zu wenig ist es, dass du mein Knecht sein solltest, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzubringen. So will ich dich denn zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Ich habe das Predigtthema genannt Ursachen der Müdigkeit. Wer von uns hätte sich nicht schon gefragt, warum bin ich bloß so müde? So schrecklich müde. Auf diese Frage gibt es meist eine einfache Antwort. Ich habe zu wenig geschlafen. Warum auch immer. Schlaf ist eine kostbare Gabe Gottes. Niemand kann ihn auf Dauer vernachlässigen, ohne ernsthaft Schaden für sein Leben zu nehmen. Und nicht einmal das spannendste Leben und nicht einmal das erfüllteste Leben kann den Schlaf ersetzen. Und nicht nur Schlaf, sondern guten Schlaf, tiefen Schlaf, erholsamen Schlaf. Aber nicht immer ist die Ursache der Müdigkeit der Mangel an Schlaf. Es gibt eine Müdigkeit, die liegt tiefer und überfällt uns erst richtig, wenn wir aufwachen. Und lässt uns den ganzen Tag nicht los. Sie überfällt uns eigenartigerweise, wenn wir aus den Ferien nach Hause kommen und eigentlich gestärkt sein sollten zu neuen Taten. Und dann ist sie da, tief innen da, wie Blei. Nicht in den Gliedern in erster Linie, sondern im Geist und in der Seele. Es gibt eine Müdigkeit, die an der Hoffnungslosigkeit entsteht. Eine Müdigkeit, die Geist und Seele erschöpft, weil sich der Mensch vergeblich auflehnt gegen sein Schicksal. Eine Müdigkeit, die uns Menschen aus der Überheblichkeit erwächst. Aus dem Bewusstsein, ich habe etwas erworben und das will ich halten. Erworbenes zu verteidigen gegen einen sichtbaren oder auch unsichtbaren Feind. Die Angst, dass uns genommen werde, was wir haben, an Menschen, an Zuneigung, an Ehre, an Würdigung, an gewonnenem Terrain in diesem Leben, an Hab und Gut. Der forschende und suchende Geist, der sein Schicksal überlisten will, indem er versucht, ihm auf die Schliche zu kommen, erschöpft sich und macht grenzenlos müde. Da ist eine Art von Müdigkeit, die auch den berufenen Menschen Gottes erreicht. Ganz offensichtlich. Sie erreicht auch jenen Menschen, der sein Leben mit Bewusstheit in die Geschichte und in den Zusammenhang Gottes mit sich und den Völkern gestellt hat. Sein Vorzug entnimmt ihn nicht der Auseinandersetzung mit dieser tiefen, schweren, resignativen Müdigkeit. Umsonst habe ich mich bemüht. Wer kennt diesen Satz nicht? Nutzlos meine Kraft aufgezehrt. Lasst uns dem Geheimnis Gottes nachdenken und es aufnehmen in unseren Geist und ihm Heimat geben in unserer Seele, in Seele und Leib. Lasst uns dem Geheimnis Gottes nachdenken, dass der Gedanke Gottes uns erreicht, der die Müdigkeit überwindet. Und uns im frischen Morgenwind eines neuen Schöpfungstages erhält. Geist und Sinne hell und klar und frisch macht. Nach dem wollen wir trachten. In der Begegnung mit dem Schicksal seines Volkes, im Anschauen des Niedergangs, der Vernichtung, der Zerstörung eines glaubenden Volkes, das zerbrach an seinem Zweifel, an seinem Ungehorsam und an seiner Einbildung, etwas Besonderes vor Gott zu sein, formt sich ein Wort von Gott. Liebe Gemeinde, es mag in dieser Welt keine Gerechtigkeit geben, aber es gibt in der unsichtbaren Welt eine Gerechtigkeit. Und Jesaja schöpft in dem Wort, das sich in ihm formt, aus dieser unsichtbaren Welt, ein Wort gegen die Überheblichkeit. Wenn man den Zusammenhang nicht beachtet, könnte man meinen, er redet mit Juda oder mit Israel. So redet er mit dem Gottesvolk. So redet Gott mit Menschen. Und wer einmal meint, der Stärkere gewesen zu sein über andere, weiß im Tiefsten und wird es erfahren, dass auch für ihn die Stunde kommt, an dem er dem Stärkeren begegnet. Und gerade weil er das weiß, macht es ihm Angst. Und darum können so viele Menschen ihre Siege nicht genießen, weil es in ihnen eine tiefere Wahrheit gibt, die sich kundtut. Eine tiefere Wahrheit, die sich formt von Gott her. Und diesem Menschen, Jesaja, ins Herz und in den Sinn gegeben wird. In diesem Wort deckt Gott das Herz des Mächtigen auf und zeigt ihm seine Grenzen. Die Grenzen erleben wir Menschen in der Vergänglichkeit. Und weil wir die fürchten wie die Pest, trachten wir im Leben danach festzuhalten, und uns einzurichten für immer. Darum weigern wir uns, die Zeichen der Vergänglichkeit am Leib mit Bewusstheit und Würde entgegenzunehmen. Versuchen wir zu verdrängen, was unerbittlich sich kundtut im Leben des Einzelnen wie im Schicksal der Welt und dieser Erde. Der Mensch kämpft gegen Altwerden, Vergänglichkeit und Tod, als gelte es sein Leben. Und in der Tat, es gilt sein Leben. Nicht nahmst du dir zu Herzen den Ausgang, der du sprichst in deinem Herzen, ich und niemand sonst. Lasst uns nun einige Ursachen der Müdigkeit in diesem Zusammenhang näher anschauen. Die Vergänglichkeit des Erworbenen in diesem Leben, des Gewordenen in unserem Dasein, nicht annehmen, nicht bedenken, nicht zu Herzen nehmen, schafft Müdigkeit. Wir werden müde im Festhalten, im Verteidigen von Angefochtenem. Weisheit und Wissenschaft, Säulen des menschlichen Lebens von Alters her und Grundlagen auch unserer Existenz, werden hier gedeutet als Verführung zu einem falschen Selbstbewusstsein. Ich und sonst niemand. Es ist erstaunlich, wie oft man heute diesem Satz begegnet. Hier ist aber nicht die Rede von einer demütigen Begrenzung auf sich selbst, sondern von jener Verblendung des Menschen, der außer sich selbst und seinen Bedürfnissen nichts mehr sieht. Nachdem er ahnt, dass es ihm nicht gelingen wird, das Große, das Ganze zu halten, zieht er sich zurück auf das Kleine, auf sich selbst, auf my home, my castle, meine Burg, nur noch ich. Nachdem er erst sich bedenkenlos und grenzenlos ausgestreckt hat nach allem, in Bild und Wort und Ton die Welt in sich aufgenommen hat, versinkt er im Anschauen dieser Welt, die er herausgefordert hat, weil er ihr nicht mehr standhalten kann. Nicht mehr erträgt, was er erfragt hat. Ist es nicht eigenartig, wie oft wir die Frage an andere Menschen richten, wie geht es dir? Und wenn der andere sagt, nicht gut, dann sind wir hilflos. Dann beginnt das Drama, dass man nicht mehr erträgt, was man erfragt hat. Nicht mehr gewachsen ist dem, was man hört und sieht. Wie tragisch ist es, dass Menschen unter dem Vorwand der seelsorgerlichen Hilfe für den anderen versuchen, bis in die Innerste seiner Herzenskammer vorzudringen. Und wenn sie nur einen Schimmer von dem, was sich in dieser Kammer befindet, erfasst haben, wenden sie sich entsetzt ab und ertragen nicht, was sie gesehen haben. Sie werden müde und aus dieser Müdigkeit aggressiv. Und so eigenartig es tönt, die Müdigkeit, von der ich hier spreche, ist so gefährlich, dass sie unser Leben bedroht, weil sie wohl imstande ist, den Menschen zu einem letzten Aufbäumen zu verführen, um im Versuch zu überwinden, was er nicht erträgt, sich selbst und die anderen zu vernichten. Jesaja sagt, was nützt euch der Zauber? Der Schauer des Geheimnisvollen. Was nützen euch eure Beschwörungen bis in eure Gebete hinein? Und wie viele Gebete sind nichts anderes als Beschwörungen? Lieber Gott, mach es anders, mach es anders. Und wir können es tausendmal wiederholen. Es nützt uns nichts. Was nützt uns der Zauber des immer neuen Religiösen, der immer neuen Erfahrung? Sie machen müde, ganz tief müde. Du hast dich abgequält mit all deinen Ratgebern. was anfänglich als Entdeckung ewiger göttlicher Gesetze erschien, wendet sich gegen den Menschen, wenn er darin sein Heil, Weisung, Richtung und Rat suchte. Wir Menschen finden den Weg für unser Leben nicht mehr aus dem Erschaffenen. Wir Menschen finden den Weg nicht mehr aus der Natur. Wir Menschen finden den Weg nicht mehr aus den Gesetzen des Himmels und der Erde, der Sterne und all dessen, was wir erforschen können in den Verborgenheiten des Mikrokosmos. Denn in der notwendigen Suche nach Autorität geraten wir Menschen in eine Kraft hinein, die statt uns zu dienen, uns verbrennt. So sagt der Prophet, und es ist erstaunlich, wie modern: Hier haben wir es mit einem Feuer zu tun, an dem man nicht mehr sitzen kann, um sich dran zu wärmen. Es verbrennt. Wir geraten an Kräfte, die uns nicht mehr helfen, sondern vernichten. Hineingestellt in diesen Zusammenhang von Verlust, Angst, von verführerischem Vertrauen auf scheinbar Erwiesenes, Sicheres, das heute kein Mensch mehr so genau weiß, Weisheit und Wissenschaft, werden wir müde. Auch unser Volk wird müde, immer gefragt zu werden: Was sollen wir tun? Was wollt ihr? Denn wir wissen nicht mehr, was wir wollen sollen. Um sich entscheiden zu können, müsste man Einsichten und Grundlagen haben, die viele aber uns nicht mehr vermitteln können. Und jetzt müssen wir im Angesicht widersprüchlicher Informationen von Fachleuten nach Gefühl entscheiden. Denn wir wissen weniger als jene, die uns zur Entscheidung rufen. Was für eine Welt! Ist es nicht verständlich, dass wir müde werden? Sicherheit von religiösen Ratgebern, oh liebe Gemeinde, wie machen sie uns müde, die so gut wissen, wie wir leben sollen? Wie machen sie uns müde, die uns unter dem Vorwand zu helfen und in Gottes Namen zu sprechen, uns nur ihre eigenen Lasten auflegen, die sie selber nicht zu tragen bereit sind? Wie können die uns helfen in unserer Schuld, die ihre eigene nicht tragen? Und die Worte des Propheten lassen uns ahnen, wie alt diese Müdigkeit schon ist, wie groß die Hoffnungslosigkeit ist. Und nun spricht er von sich selbst. Er kehrt zurück zu sich selbst. Und nun nicht in der Arroganz, ich und niemand sonst, sondern nun in demütiger Selbstbegrenzung, um zu erforschen, wo er steht in dieser Müdigkeit. Um seine Müdigkeit nicht den anderen unterzujubeln, um nicht andere zu beschimpfen und zu beladen, womit sein eigenes Herz erfüllt ist. Und er entdeckt: Ja, ich bin müde. Ich, der Mensch Gottes, von Gott erwählt, von Anfang an. Ein Berufener, der geantwortet hat mit seinem Leben: Ich bin müde und habe meine Kraft aufgezehrt. Er findet sich wieder mit den gleichen, vergleichbaren Worte mit jenen, für die er ein Wort Gottes hat. Er weiß als Berufener um die Weisheit Gottes und um die Vergänglichkeit menschlicher Macht und menschlichen Wissens. Und er behält es nicht für sich, er wagt es in den Zusammenhang der Geschichte, das hineinzugeben, was ihm anvertraut ist, und findet sich darin wieder als einer von den anderen. Er will helfen, seine Sendung erfüllen und steht am Ende als müde, nutzlos, aufgezehrt seine Kraft. Was ihm bleibt, ist wohl ein Trost. Mein Recht ist bei dem Herrn, mein Lohn bei meinem Gott. Daher kommt vermutlich das Wort um Gottes Lohn. Er hat gearbeitet und es bleibt ihm nichts zum Vorweisen. Und nun glaubt er aber, dass alles, was er getan hat, noch irgendwo bei Gott aufgehoben ist. Und einen Lohn in sich birgt bei Gott. Aber was ihm hier bleibt, in der Sichtbarkeit dieser Welt, ist ein Umsonst. Es ist nichts vorzuweisen, nichts vorzuzeigen, nichts zu sehen. Weder für sich noch vor und für andere. Er hat trotz aller Worte Gottes das Schicksal seines Volkes nicht verhindert. Er hat trotz aller Offenbarungen Gottes das Schicksal seines Volkes nicht gewendet. Sein Lohn ist in die Verborgenheit Gottes eingegangen. Aber sie scheint nichts Bleibendes erschaffen zu haben. Ich glaube, dass das der wunde Punkt ist, wenn der im Leben eines Menschen erreicht ist. Verliert er entweder seinen Wert oder erfährt eine Berührung, die der Auferstehung Christi von den Toten gleichkommt. Und was er an diesem Punkt erfährt, lässt uns aufhorchen. Lässt uns ahnen, da kommt frisches Wasser her. Da kommt frischer Wind her. Lässt ihn, um im Bild zu sprechen, Ruder, Ruder sein und spannt die Segel auf. Heißt nicht mehr am Motor rummanipulieren, den er nicht in Gang bekommt, sondern die Segel aufspannen. Im Blick auf eine Kraft und Energie, die nicht von ihm kommt. Das Wort des Herrn, das ihn erreicht, lichtet den Nebel. Und wer kennt in diesen Tagen diese Erfahrung nicht, sich über eine vernebelte Straße in der Nacht zu tasten? Und auf einmal lichtet sich der Nebel und die Straße wird wieder frei und erkennbar im Licht des Scheinwerfers. Es ist ein Licht, das die Dunkelheit erhellt, eine Kraft, die die Müdigkeit vertreibt. Ein neues Bewusstsein von Würde und Kraft beginnt ihn zu erfüllen. So spricht er: Ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott wahrt meine Stärke. Jetzt tröstet er sich nicht mehr mit Gottes Lohn. Ein neues Bewusstsein zieht in ihn ein und es ist begründet in einer neuen Perspektive, die uns erstaunen lässt, die überraschend ist. Nicht zu viel war, was geschah und dass er daran müde wurde, sondern zu wenig. So spricht der Herr. Zu wenig ist es, dass du mein Knecht sein solltest, nur um die Stämme Judas aufzurichten und die Geretteten Israels zurechtzubringen. So will ich dich denn zum Licht der Völker machen und zum Heil, das reiche bis an das Ende der Erde. Das durfte er in Israel nicht laut sagen. Stellen Sie sich das Gejammer der Gebeugten in Babylon vor, die auch noch hören mussten, dass sie zu befreien zu wenig wäre. Stellen Sie sich diesen religiösen Ärger vor. Ihr seid mir zu wenig. Euch zu stärken, zu ermutigen, zu kräftigen ist mir zu wenig. Daran werde ich müde. Nutzlos verzehre ich meine Kraft. Jesaja redet auch nicht so. Er demütigt nicht die Gebeugten, denn er schüttet seine Müdigkeit nicht über ihnen aus, sondern er stellt sich dem Gedanken Gottes, der sich in seinem Herzen formt und ihm eine Perspektive gibt, und das muss man sich klar machen, vor 2600 Jahren, vom Licht der Völker und dem Heil bis an das Ende der Erde. Was weiß ein Jesaja in Palästina von den Enden der Erde? Wir, die wir Bilder von Satelliten sehen und das Rund der Erde sehen, wir sehen das Ende der Erde. Und wir sehen vielleicht auch noch ein anderes Ende der Erde voraus. Und hier ist nun aber nicht von tröstendem Weltuntergang die Rede, sondern hier ist vom Heil bis an die Enden der Erde die Rede. Hier ist nicht von der kosmischen Katastrophe die Rede, sondern von einem Licht für die Völker. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn Sie mich fragen, was Jesaja davon erlebt hat, muss ich Ihnen sagen, nichts. Er hat von dem, was Gott zu wenig ist, und von dem Größeren weniger erlebt als von dem zu wenig. Mit dem Haufen Israels hat er wenigstens noch ein konkretes, wenn auch mürrisches, unzufriedenes und sehr problematisches Volk gegenüber gehabt. Aber im Blick auf die Enden der Erde, er hatte kein Flugzeug, um es zu erreichen. Er hatte kein Fernsehen, um es zu sehen. Er hatte kein Radio, um von Fernen die Stimmen um die Erde der Völker zu hören. Er war und blieb ein kleiner Mann in Palästina. Aber in seinem Herzen hat ein weiter Gedanke als Schöpfung Gottes Heimat gefunden und das hat ihn aufgerichtet. Nicht mehr nur noch als Gotteslohn das zu wenig tun, sondern das Wenige, in Anführungszeichen, das Wenige tun unter dem Aspekt des Großen. Die Grenze leben im Angesicht der Weite Gottes. Im Schatten und in der Dunkelheit stehen und ihr begegnen. Im Bewusstsein des aufgehenden Lichtes Gottes. Liebe Gemeinde, wer die Erfüllung für sein Leben in dieser Welt sucht, wer das Heil dieser Welt gerne sehen möchte, manipuliert sich in eine abgrundtiefe Resignation und Hoffnungslosigkeit. Das Leben mag mit uns spielen, wie wir wollen. Es mögen uns Illusionen für eine Weile erfüllt werden im Beruf, Familie und persönlichem Erleben. Irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit und die heißt Vergänglichkeit. Und dann bricht die Dunkelheit mit Macht herein. Und kein vergangenes Terrain, kein erworbenes Wissen, kein erworbenes Geld, keine erworbenen Menschen, keine erworbene Zuneigung und Liebe wird uns retten vor dieser Dunkelheit. Es sei denn, es formt sich in uns das Wort des Herrn. Zu wenig ist das, was du tust. Aber tu's. Um Gottes Willen tu's. Denn ich will dich zum Licht der Völker machen. Nicht du sollst den Völkern Licht bringen. Nicht du sollst das Heil bis an die Enden der Erde tragen, sondern ich will dich, kleiner Jesaja, geboren in einem erbärmlichen Volk, zu einer Stimme machen, dass Menschen in anderen Teilen der Welt im Jahre 9984 hören werden. Und sie werden erleben, dass es mein Wort ist, weil ich es in den Herzen der Einzelnen erschaffen werde. Was hatte der Mann eine Ahnung von uns? Er hatte eine. Er hatte eine, weil die Perspektive Gottes in seinen Geist Eingang gefunden hat und weil er nicht so borniert war, sich sagen zu lassen, ich und sonst niemand sei die Erlösung für die Welt. Weil er willens war, seine Berufung ernst zu nehmen, durch die tödliche Ermüdung hindurch, um mit dieser neuen Perspektive sich dem Wenigen zu widmen, dem Gott die Verheißung gegeben hat, dass er, Gott, daraus Größeres, unendlich Größeres gestalten werde. Möge sich dieses Wort in deinem Herzen formen. So geehrt hat dich der Herr, und so ist er deine Stärke. Amen. O Herr, du hast unser Schreien gehört, seit Menschen ihre Stimme erheben. Unser Klagen ist dir nicht verborgen, so wenig wie unsere Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit, Resignation. Von dir ist berichtet, dass das Schreien der Menschen dein Herz erreicht und bewegt habe, zu ihnen zu kommen. Und was sollten wir anderes glauben, indem Jesus uns begegnet ist? Dein Wort in Fleisch und Blut, deine Gemeinschaft in Fleisch und Blut. Herr, forme in unseren Herzen dieses Wort, das dem Kleinen, das wir tun, gemäß unserer Berufung ewige Bedeutung gibt, das uns nicht mehr länger nach Lohn und sichtbarem Beweis fragen lässt, sondern aus der Perspektive deines Heils, bis an die Enden der Erde und des Lichts für alle Völker, seinen begrenzten Weg geht. Aus dem, was einer sät, als dein Berufener in seinem Leben, hast du verheißen, das Größere zu machen. Zu wenig. Herr, wie oft ist uns das Wenige zu viel? Einfach zu viel. Lass uns das Größere schauen, sodass wir das Wenige mit Freude erfüllen, mit Vertrauen und Glaube. Unser Leben und Vergehen, unser Kommen und Sterben, seinen Sinn, einen ewigen, in dir aufgenommenen, bleibenden Sinn für eine neue Schöpfung gewinne. Dass wir müde seien, wo wir müde sind, und dem Detail unseres Lebens die gebührende Achtung schenken. Dass wir schlafen, wo es zu schlafen gilt, und wachen, wo du uns geweckt hast, an deiner Würdigung und Stärkung die Kraft gewinnen, uns erleben, ohne zu klagen, sondern mit Loben in unseren Herzen zu gestalten, in die Sichtbarkeit jener Grenzen, die uns gesetzt sind.